Sollen wir noch einmal vor der Predigt den Predigttext lesen? Schlag gerne mit auf 1. Mose 28 und ich lese die Verse 10 bis 17. Jakob aber zog von Beersheba aus und wanderte nach Haran. Und er kam an einen Ort, wo er über Nacht blieb, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm von den Steinen jenes Orts und legte sie unter sein Haupt und legte sich an dem Ort schlafen. Und er hatte einen Traum, und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt, die reichte mit der Spitze bis an den Himmel. Und siehe, auf ihr stiegen die Engel Gottes auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinem Samen geben. Und dein Samen soll werden wie der Staub der Erde. Und nach Westen, Osten, Norden und Süden sollst du dich ausbreiten. Und in dir und deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten, überall wo du hinziehst, und dich wieder in dieses Land bringen. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf erwachte, sprach er, wahrlich, der Herr ist an diesem Ort, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie furchtgebietend ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes, und dies ist die Pforte des Himmels.
Wir wollen noch einmal beten. Herr, zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Amen. Liebe Gemeinde, alle Zuhörer, die jetzt mit uns verbunden sind, auch über den Livestream, die Ortsnamen im Alten Testament sind uns oft fremd und klingen exotisch. Also hier in unserem Text lesen wir, Isaak hatte Jakob nach Padan Aram geschickt. Menge übersetzt einfach Nordmesopotamien. Fremd und exotisch. Der wichtigste Text, beziehungsweise der wichtigste Ortsname hier, dürfte allerdings fast allen von uns vertraut sein. Bethel. Die meisten Zeitgenossen denken dabei an den Stadtteil von Bielefeld, der durch die diakonischen Projekte Friedrich von Bodelschwings weltberühmt wurde. Bethel, die Stadt der Barmherzigkeit. Heute sind die von Bodelschwingschen Stiftungen ein großer Sozialkonzern geworden. Auf der Homepage spricht man aktuell von mehr als 20.000 Mitarbeitern, 140 sozialen Einrichtungen vertreten in 8 Bundesländern. Das erste Bethel, damals, gut 10 Kilometer nördlich von Jerusalem, verdankt seinen Namen eben unserem Jakob, den wir letzten Sonntag schon genauer kennengelernt hatten. Und wir haben es gerade gelesen, wenn wir diesen Text Schritt für Schritt vorangehen, dann heißt es in Vers 19, und er, Jakob, gab diesem Ort den Namen Bethel, zuvor aber hieß die Stadt Luz. Luz, das heißt so viel wie Mandelbaum, wegen der vielen Sträucher, die es dort gab. Das jüngere Bethel bei Bielefeld wäre ohne das ältere Bethel bei Jerusalem nicht denkbar. Die beiden haben mehr miteinander zu tun, als auf den ersten Blick erkennbar ist. Und was beide miteinander verbindet, Bethel und Bethel, ist im Motto der heutigen Predigt ausgedrückt zwischen Himmel und Erde. Bethel stiftet eine Verbindung zwischen Himmel und Erde. Das ist unser Thema heute Morgen. Wörtlich bedeutet Bethel Haus Gottes. Beit El, Haus Gottes auf irdischem Boden. Das heißt, der Gott des Himmels hat auf irdischem Boden eine Kontaktstelle geschaffen. Haus Gottes, wo kleine sterbliche Menschen ihm begegnen können. Und das war die Überzeugung Friedrich von Bodelschwings. Wenn wir unseren Schützlingen wirklich helfen wollen, dann dürfen wir uns nicht auf ihre sozialen oder medizinischen Bedürfnisse beschränken. Wenn wir den Menschen nicht zum Betreuungsobjekt degradieren wollen, dann müssen wir ihn als Gottes Geschöpf erkennen. Wörtlich sagte Bodelschwing, Es ist eine Unbarmherzigkeit, einen leiblich Elenden in seinem leiblichen Elend umkommen zu lassen. Aber es ist eine noch größere Unbarmherzigkeit, einen geistlich Elenden in seinem geistlichen Elend sterben zu lassen. Zitat Ende. Und letzteres betrifft laut Brudelschwing eben dieses geistliche Elend nicht nur die schwerkranken Epileptiker, die Waisenkinder oder die Obdachlosen, die in Bethel Zuflucht fanden, sondern ebenso die Wohlhabenden und Gesunden. Sie alle, wir alle dürsten danach, nach dieser Verbindung zwischen Himmel und Erde, ob es uns nun schon bewusst ist oder noch nicht. Und deshalb sorgte Friedrich von Brudelschwing 1874 dafür, dass die noch kleine Anstalt für Fallsüchtige, damals ein Projekt der inneren Mission, dass sie 1874 den Namen Bethel erhielt. 2 Jahre vorher war Brudelschwing von der inneren Mission die Leitung dieses noch jungen Projektes übertragen worden. Die Entscheider wussten schon, wen sie sich da holten. Vor seinem Pfarramt in Delwig hatte Brudelschwing 6 Jahre in Paris sich um verwahrloste deutsche Auswanderer gekümmert, Kinder und Erwachsene. Und diese 6-jährige Pariser Erfahrung hat ihn auch sehr stark geprägt. Allerdings konnte damals, als man Brudelschwing nach Bielefeld holte, noch niemand ahnen, dass daraus einmal Bethel würde, eine eigene kleine Stadt, ein missionarisches Großprojekt, das dann später in der Nazi-Zeit in der vordersten Front derer stand, die ihre Schutzbefohlenen vor dem Euthanasieterror des staatlichen Hygieneprogramms zu schützen versuchten, die sich wirklich für ihre Leute einsetzten. Und die große Frage war, woher hatte Bethel diese Kraft? Wer das Geheimnis von Bethels Wirkung verstehen will, muss nach der Bedeutung des Namens fragen, den von Brudelschwing dieser Arbeit gab. Und das ist unser Plan heute Morgen. Wir wollen das ursprüngliche Bethel aufsuchen, um zu verstehen, was damals passiert ist zwischen Himmel und Erde. Und wir erhoffen uns davon Hilfe für unsere Existenz zwischen Himmel und Erde. Alles beginnt mit der lebensgefährlichen Situation, in die Jakob sich damals hineinmanövriert hatte, mit tatkräftiger Unterstützung seiner Mutter Rebekka. Jakob, das sahen wir letztes Mal, hatte den Familiensegen an sich gerissen, den sein älterer Bruder Esau für sich beanspruchte. Eigentlich war dieser Segen, ja, der war nicht mit Händen zu greifen. Es war eine besondere Zusage Gottes, dass der Segensträger die geistige Führung und Verantwortung der Familie für die Zukunft und in der Zukunft tragen sollte. Eine besondere Nähe zu Gott. Und dabei hatte Jakob den Vater Isaak und den Bruder Esau ausgetrickst und sich Esaus Zorn zugezogen. Obwohl er die theologische Bedeutung des Segens zu dem Zeitpunkt nur ansatzweise verstanden hat, aber immerhin, Jakob, das sahen wir letzten Sonntag, Jakob wollte mehr als nur ein vordergründiges Alltagsleben. Jakob wollte mehr als nur Alltag und Unterhaltung und Brot und Spiele. Er wollte mehr. Und dann kam es zu diesem Knall und Esau sagt, ich bringe den um, sobald der Vater tot ist. Und Rebekkas Plan war nun, wir müssen Jakob in Sicherheit bringen. Er soll sich zwischenzeitlich zurückziehen nach Mesopotamien, also in die alte Heimat des Clans in der Nähe von Haran. Und dann gab es noch einen zweiten Grund, warum Jakob dort hingehen sollte. Nicht nur der Fluchtversuch vor dem rachsüchtigen Bruder, sondern er sollte dort auch auf Brautschau gehen. Ja? Das aktuelle Gegenbeispiel seines Zwillingsbruders zeigte täglich, wie viel von dieser Partnerwahl abhing. Wir lesen das ab Vers 46 noch in dem vorhergehenden Kapitel. Und Rebekka sprach zu Isaak, mir ist das Leben verleidet wegen der Töchter Hets. Das waren die heidnischen Frauen, die Esau geheiratet hatte und die dann sehr viel Ärger und Verdruss in die Familie brachten. Und Rebekka weiter, wenn Jakob eine Frau nimmt von den Töchtern Hets, also von den Heiden, von den Hethitern, wie diese da von den Töchtern des Landes, was soll mir dann das Leben? Da rief Isaak den Jakob, segnete ihn und gebot ihm und sprach zu ihm, nimm keine Frau von den Töchtern Kanaans, mache dich auf und zieh nach Paddan Aram in das Haus Betuels, des Vaters, deiner Mutter und nimm dir von dort eine Frau von den Töchtern Labans, des Bruders deiner Mutter. Klammer auf, in der Hoffnung, dass die dann auch wirklich gläubig ist. Also flüchte vor dem Bruder und finde die Braut. Und so kommt der schwere Tag des Abschieds. Gerade für Jakob, von dem wir ja in Kapitel 25 gelesen hatten, dass er eher häuslich war. Kapitel 25, 27, Jakob war aber ein stiller Mann, der bei den Zelten blieb. Er hing am Zuhause, er hing an der Familie. Und nun musste er das alles zurücklassen, die Geborgenheit, die Sicherheit, die Leute, die ihm nahestanden, eine letzte Umarmung, Grüße und Gastgeschenke für den Onkel Laban. Und dann gibt es kein Halten mehr. Vor ihm liegt nun eine einsame Reise von gut 700 Kilometern. Und dort beginnt Kapitel 28, Vers 10. Jakob aber zog von Beersheba aus und wanderte nach Haran. Und er kam an einen Ort, wo er über Nacht blieb, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm von den Steinen jenes Ortes und legte sie zu seinem Haupt und legte sich an den Ort schlafen. Wir wissen, in Palästina kann die Nacht sehr plötzlich einbrechen. Dass er diesen Stein dort hinlegt, bedeutet nicht unbedingt, dass er ihn als Kopfkissen verwendet hat. Möglicherweise war das so ein kleiner Schutzwall zu seinen Häupten, sodass er im Schutz dieses Steines sich sicherer fühlte. 80 Kilometer etwa hat er von Beersheba aus bis zu seinem Übernachtungsort dort in Bethel, 10 Kilometer nördlich von Jerusalem, zurückgelegt. Und wir können uns gut vorstellen, wie ihm das Heimweh, wie ihm die Einsamkeit zu schaffen machen. Es ist völlig offen, wann er je wieder in die Heimat zurückkehren wird. Jetzt geht es erstmal für ihn in die Fremde. Und die Nacht, die jetzt kommt, die wird für sein Leben einen tiefen Einschnitt bringen. Ab Vers 12. Und er hatte einen Traum. Und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt. Die reichte mit der Spitze bis an den Himmel. Und siehe, auf ihr stiegen die Engel Gottes auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinem Samen geben. Und dein Same soll werden wie der Staub der Erde. Und nach Westen, Osten, Norden und Süden sollst du dich ausbreiten. Und in dir und deinem Samen oder deinen Nachkommen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten überall, wo du hinziehst. Was für ein Traum. Dort mitten auf der einsamen Landstraße. Und die Bibel macht deutlich, dass es sich bei diesem Traum nicht um eine Einbildung handelt. Nicht um die seelische Verarbeitung irgendwelcher Tageseindrücke, sondern um einen Traum, den Gott ihm dort wirklich schenkt. In der Regel ist die Bibel ja gegenüber Träumen und gegenüber dieser Haltung, dass man von Träumen sich abhängig macht oder zu viel darauf gibt, sehr skeptisch. So schreibt der Prophet Jeremia in Kapitel 23, Vers 28, wo er zunächst sich über die falschen Propheten aufregt, die, Zitat, ihren selbst erfundenen Betrug weissagen. Und dann heißt es in Jeremia 23, 28, der Prophet, der einen Traum hat, der erzähle den Traum. Wer aber mein Wort hat, der verkündige mein Wort in Wahrheit. Was hat das Stroh mit dem Weizen gemeinsam? Das Stroh, das leere Stroh der Träume mit dem stärkenden Weizen des Wortes Gottes. Und in Jeremia 29, Vers 8 hören wir es noch einmal ganz ähnlich. Denn so spricht der Herr der Heerscharen, Jeremia 29, Vers 8, der Gott Israels: Lasst euch nicht täuschen von euren Propheten, die unter euch sind, noch von euren Weissagern. Hört nicht auf eure Träume, die ihr euch träumen lasst. Das sind nur zwei Beispiele. Die Bibel ist sehr skeptisch gegenüber dem Hören auf Träume, weil sich da ja alles Mögliche mischen kann aus unserer Psyche. Und nur in Ausnahmefällen redet Gott dadurch. Außerdem müssen wir noch wissen, dass zu diesem Zeitpunkt der frühen Heilsgeschichte es noch keine Bibel gab. So bekommt Jakob also diesen Traum in dieser speziellen Situation. Was sieht er? Er sieht eine Leiter. Die Leiter sehen Sie auch auf dem Thumbnail zu dem Video zu dieser Predigt heute. Diese Leiter als Zeichen für die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Kleiner Einschub, die Bibel vertritt definitiv kein Stockwerk-Weltbild. Nach dem Motto oben, Mitte, unten, wie es die Bibelkritik immer wieder behauptet hat. Das ist einfach nicht wahr. Nur ein Beispiel, Hiob. Hiob ist eines der ältesten Bücher des Alten Testaments. Und in Hiob 26, Vers 7 lesen wir schon diese interessante Formulierung über den Schöpfer. Er spannt den Norden aus über der Leere und hängt die Erde über dem Nichts auf. Er hängt die Erde über dem Nichts auf. Das ist schon sehr modern formuliert von Hiob in einem der ältesten Bücher des Alten Testaments. Es geht hier nicht um ein Stockwerk-Weltbild, sondern Jakob weiß, diese Leiter ist ein Symbol. Sie ist ein Zeichen. Ein Zeichen auch für uns. Und das ist die erste Lektion, die wir hier über das Verhältnis zwischen Himmel und Erde lernen. Und diese erste Lektion über das Verhältnis zwischen Himmel und Erde lautet: Gott sucht Kontakt. Wenn Sie mitschreiben, das ist der erste Satz, die erste These. Gott sucht Kontakt. Die Initiative geht einseitig und zu 100% von Gott selbst aus. Es ist nicht so, dass Jakob da ein frommes Abendgebet spricht und sagt: Lieber Herr, jetzt zeige dich mir bitte irgendwie in dieser Nacht. Nein, er legt sich dahin, er will schlafen, er will ausruhen. Und Gott von Gott aus redet ihn an. Und diese Leiter im Traum, dieses Zeichen, enthält für Jakob eine starke Botschaft. Und die Botschaft lautet: Du lebst unter einem offenen Himmel. Du lebst unter einem offenen Himmel. Überlegen Sie mal, nachdem sich die Tür zur Heimat hinter ihm geschlossen hat, öffnet sich jetzt die Tür zum Himmel über ihm. Von allen vertrauten Menschen getrennt, erfährt Jakob hier demonstrativ Gottes Nähe und Gottes Fürsorge. So lesen wir es in Vers 12: Und er hatte einen Traum, und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt, die reichte mit der Spitze bis an den Himmel, und siehe, auf ihr stiegen die Engel Gottes auf und nieder, aber es bleibt nicht bei den Engeln, Vers 13, und siehe, der Herr, also Gott selbst. Jakob war klar, das ist Gott selbst. Wie im Einzelnen wird uns nicht gesagt. Siehe, der Herr stand über ihr und sprach: Ich bin der Herr. Es bleibt nicht bei den Engeln. Gott selbst tritt geheimnisvoll in Erscheinung, um dem Jakob zu sagen: Ich kümmere mich um dich, Flüchtling. Ich kümmere mich um dich, jetzt heimatlos gewordenen. Ich rufe dich persönlich. Ich spreche dich an. Es bleibt nicht bei den Engeln auf und nieder, sondern Gott selbst ist dort in einer gewissen geheimnisvollen Realität erkennbar. Und nochmal, hier wird uns nicht ein Weltbild der Bibel geschildert. Aber die Bibel geht in einer geistlichen Hinsicht davon aus, dass es ein Oben gibt. Also sagen wir, die unsichtbare Welt Gottes, die für uns noch unsichtbare Welt Gottes, in die Jesus an Himmelfahrt hinübergegangen ist. Es gibt dann oben die unsichtbare Welt Gottes und es gibt ein Unten. Und das ist diese sichtbare Welt. Und dann gibt es noch ein ganz Unten. Und das ist die Welt der Finsternis. So. Und im Predigerbuch Kapitel 5, Vers 1, also Kohelet 5, Vers 1, da werden wir zur Demut ermahnt, uns Gott gegenüber nicht zu viel rauszunehmen und anzumaßen. Begründung, Zitat: Denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Aber jetzt stellt Gott eine Leiter in diesen Abgrund zwischen Himmel und Erde. Gott stellt dort eine Leiter hin, um den unendlichen Abstand zwischen Himmel und Erde zu überbrücken. Und das ist nicht alles. Auf dieser Leiter gibt es Bewegung, und zwar in beide Richtungen, herauf und herab. Sie haben das gelesen, was hier steht am Ende von Vers 12. Und sie, auf ihr stiegen die Engel Gottes auf und nieder. Engel sind Gottes Boten, wissen wir. Er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Psalm 91, Vers 11. So, und man könnte sagen, die Engel bringen des Menschen Fragen und Not rauf zu Gott, und sie bringen Gottes Antworten und Hilfe runter zu den Menschen. Da ist Bewegung, da ist Kommunikation. Aber es geht um mehr als Hilfe. Es geht um mehr als Versorgung. Es geht vielmehr um eine persönliche Beziehung. Denn am Ende der Leiter steht ja Gott selbst. Gott schickt nicht nur Boten mit Care-Paketen. Gott selbst steht da. Und Friedrich Keil, der Alttestamentler, hat es super gut auf den Punkt gebracht. Er sagt, die Himmelsleiter ist ein Bild der ununterbrochenen, realen Gemeinschaft Gottes im Himmel mit den Seinigen auf Erden. Damit ist eigentlich alles gesagt. Diese Himmelsleiter, ein Bild der ununterbrochenen, realen, also wirklichen Gemeinschaft Gottes im Himmel mit den Seinigen auf Erden. Und so ist dieser Traum eine Einladung an Jakob, diesen Gott nun seinerseits anzurufen, ihm zu vertrauen und seine Nähe zu suchen. Das ist das Erste. Gott sucht Kontakt. Gott überbrückt den tiefen Abstand. Gott will mit uns kommunizieren. Und Helmut Frey beschreibt es in der für ihn typischen Art, Zitat, über der unter dem Fluch verkauften, von Gott abgeschnittenen Menschheit steht der Himmel offen. Und die Boten Gottes tragen die Sprache zwischen Gott und Menschenherzen auf und nieder. In lautloser Geschäftigkeit tragen sie die Gaben und Kräfte Gottes hinab und die Gebete und Seufzer der Menschen hinauf. Gott sucht Kontakt. Und Jesus, Jesus wird 2000 Jahre später an exakt diesen Moment erinnern. An genau diese Jakobs-Situation. Wir haben es gerade in der Lesung gehört, Johannes 1, Vers 51. Da sagt Jesus, und man denkt, man hat Genesis 28 vor Augen, zu seinen Jüngern, Zitat, Johannes 1, 51, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Eine faszinierende Stelle. Und Jesus sagt damit, Leute, so wie Jakob von Gott angesprochen und beschützt wurde, so werdet auch ihr von Gott angesprochen und beschützt. So sucht Gott auch zu euch Kontakt. Aber was hat sich geändert? Hier wird die Leiter aus 1. Mose 28 durch den Menschensohn ersetzt. Also durch Jesus selbst. Ja, er sagt, die Engel werden auf- und niedersteigen, nicht auf der Leiter, sondern auf dem Menschensohn, also auf dem Messias, auf Jesus selbst. Nicht die Leiter ist jetzt die Verbindung zwischen Himmel und Erde, sondern Jesus. Das ist faszinierend. Wie kostbar ist dieser Jakobsmoment, dass unser Herr selbst diese Stelle aus unserem Predigttext auf seine eigene Person anwendet und sagt, die Leiter aus dieser Nacht bei Bethel bin ich. Der Maler Matthias Grünewald hat daraus ein faszinierendes Motiv für eine Seite seines Isenheimer Altars gewonnen. Ich wünschte, Sie könnten das Bild jetzt sehen. Ich werde es versuchen, Ihnen zu kurz zu beschreiben. Gucken Sie am besten nochmal nach, das können Sie googeln, Sie finden das. Maria hält das Jesuskind im Arm. Und dahinter sieht man angedeutet die Engel in Bewegung. Fast abstrakt, aber es ist deutlich, es sind die Engel in Bewegung. Aber es ist keine Leiter da. Warum? Weil Maria ja die Leiter, also den Menschensohn, im Arm hält. Und weiter. Die Engel in Bewegung und Marias Kopf, der auf Jesus blickt, bilden ein Kreuz, das gerade aufgerichtet wird. Die Engel in der Bewegung, Maria, die auf Jesus blickt, ein Kreuz, das gerade aufgerichtet wird. Jesus öffnet uns die Pforte des Himmels durch sein Kreuz, an dem er für meine Schuld stirbt und die Strafe austilgt und auf sich nimmt, die mir die Pforte des Himmels für ewig verschlossen hätte. Das aufgerichtete Kreuz, das sich in Aufrichtung befindende Kreuz. Und dazu passt, dass auf diesem Bild von Grünewald die Windeln des Babys bereits zerrissen sind. Genauso wie das Leichentuch des gekreuzigten, grabgelegten Jesus im Bild darunter. Die zerrissenen Windeln, das zerrissene Leichentuch, geboren, um zu sterben. Die Windeln als Vorschattung des Leichentuches. Das hat er getan, um für uns die Leiter zum Himmel zu werden. Also nochmal, an die Stelle der Leiter im Traum tritt das wirkliche Kreuz, der gekreuzigte Jesus, in dem der Vater endgültig den Abgrund zwischen Himmel und Erde überbrückt. Und diesen Zusammenhang stellt Jesus selbst in Johannes 1, 51 her. Gott sucht Kontakt. Wir dürfen dessen noch gewisser sein als Jakob, weil Jesus es gesagt hat. Und dazu gebraucht Gott in unserer Zeit in der Regel keine Träume, sei es in Ausnahmesituationen, wo jemand weit und breit keinen Christen in der Nähe oder keine Bibel in der Nähe hat. Ich meine, Gottes Wege können wir ihm ja nicht vorschreiben. Aber normalerweise stellt Gott sich den Menschen in den Weg durch sein Wort, durch das geschriebene und verkündigte Wort. Denken Sie zum Beispiel an den reichen Mann in Lukas 16, der schon im Totenreich ist und weiß, dass er verloren ist. Und dann bittet er Abraham um eine Sonderbotschaft an seine Brüder aus dem Totenreich und sagt, wenn einer aus dem Totenreich kommt und ihnen sagt, dass sie Gott endlich ernst nehmen sollen, dann werden sie auf ihn hören. Und was ist Gottes Antwort? Sie haben die Bibel. Sie haben Mose und die Propheten. Wenn sie auf die nicht hören werden, dann werden sie auch nicht hören, wenn ihnen irgendein spektakuläres Szenario vorgeführt wird. Sie haben die Bibel. Und genauso wie die Leiter im Traum ist die Bibel in der Wirklichkeit ein Ruf Gottes. Ein Ruf Gottes, uns auf diesen Kontakt mit Gott einzulassen. Und Sie dürfen darauf vertrauen, wenn Sie mit Menschen reden, wenn Sie mit Menschen über die Bibel sprechen und ihnen die biblische Botschaft weitergeben oder die Bibel selbst weitergeben. Die Bibel ist so kontaktstark, dass sie auch den Panzer des größten Spötters durchdringen kann. Und ein Beleg dafür, ich will hier nur einen Beleg dafür nennen, war Heinrich Heine. Heinrich Heine, der zynische, spöttische, hochbegabte Schriftsteller, der auf der letzten Wegstrecke seines Lebens für den Glauben offen wurde und der ganz offen dann schrieb in seiner Geschichte der Philosophie und Religion in Deutschland in der Vorrede zur zweiten Auflage 1852, da schreibt Heinrich Heine, Zitat: Ich verdanke meine Erleuchtung ganz einfach der Lektüre eines Buches, das Buch, die Bibel. Mit Fug und Recht nennt man diese auch die Heilige Schrift. Wer seinen Gott verloren hat, der kann ihn in diesem Buch wiederfinden. Und wer ihn nie gekannt hat, dem weht hier der Odem des göttlichen Wortes entgegen. Und Heinrich Heine fügt hinzu, sonderbar. Nachdem ich mein ganzes Leben hindurch mich auf den Tanzböden der Philosophie herumgetrieben, allen Orgien des Geistes mich hingegeben, mit allen möglichen Systemen gebuhlt habe, ohne befriedigt worden zu sein, jetzt befinde ich mich plötzlich auf dem Standpunkt der Bibel. Zitat Ende, Heinrich Heine, Vorrede zur Geschichte der Philosophie und Religion in Deutschland. Gott sucht Kontakt und er macht das bis heute. Zweitens, zweite lebenswichtige Wahrheit über das Verhältnis zwischen Himmel und Erde steht in Vers 15. Gott geht mit. Das ist das Zweite. Erstens, Gott sucht Kontakt. Zweitens, Gott geht mit. Und siehe, Vers 15, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Überall und dich wieder in das Land bringen, also in das Land Kanaan, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe alles, was ich dir zugesagt habe. Gott geht mit. Gottes beschützende Nähe ist eben nicht an diesen Ort Bethel gebunden, nicht an ein begrenztes Haus Gottes. Gott sagt ausdrücklich, ich bin mit dir überall, wo du hinziehst. Und Gott bekräftigt das, indem er nochmal hinzufügt, ich werde dich nicht verlassen. Dieses Verb, was da steht, gibt es in der ganzen Genesis nur einmal, ein ganz besonderes Verb. Ich werde dich nicht verlassen. Dieser Vers 15 gehört nach meinem Eindruck zu den tröstlichsten im gesamten Alten Testament überhaupt. Dass Gott mit uns nicht nur in Kontakt tritt, sondern dass Gott dadurch eine persönliche Beziehung zu uns begründen will, die unzerstörbar ist, die durch nichts mehr zerbrochen werden kann. Ich bin mit dir und ich will dich behüten, überall, wo du hinziehst. Jakob, der Himmel ist nicht nur so lange offen, wie dein Traum dauert. Sondern Jakob, der Himmel bleibt offen. Und der Himmel ist auch nicht nur hier im Bethel offen, sondern von jetzt an werde ich meine Hand von dir nicht mehr abziehen. Ich werde dich behüten, wo immer du hinziehst. Also selbst, und das ist jetzt interessant, selbst der Umstand, dass Jakob gerade dabei ist, das gelobte Land zu verlassen für einige Zeit, von der er nicht weiß, wie lange sie dauern wird, unfreiwillig, eben ausgelöst durch diese familiäre Krise und durch die Morddrohung Esaus, selbst das wird Gott nicht daran hindern, seinen Plan mit Jakob und seine Verheißung souverän durchzusetzen. Und darum erfährt Jakob gerade in dieser Nacht, wo er im Begriff ist, auszuwandern, Gottes Segensverheißung für dieses Land in einer Klarheit, die er bis dahin noch nicht gekannt hatte. Schauen Sie Vers 13, da sagt er, ich bin der Herr deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinem Samen geben. Das heißt, du wirst wieder zurückkommen. Und dein Same soll werden wie der Staub der Erde und nach Westen, Osten, Norden und Süden sollst du dich ausbreiten. Und in dir und deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erden. Schauen Sie, bisher hatte Jakob diese Verheißung, diesen Segen, nur aus dem Munde seines Vaters Isaak gehört. Und wir hatten gesehen, dass das von Isaak teilweise etwas unpräzise formuliert worden war, dass auch einiges fehlte von dem, was Gott ursprünglich mal dem Abraham gesagt hatte. Und jetzt, was wir hier hören, das ist wieder das Original. Das ist wieder die ursprüngliche Fassung, die Gott dem Abraham am Anfang geschenkt hatte. Das ist der vollständige Text, inklusive des missionarischen Segens für die Völker, der bei Isaak in der Formulierung mal verloren gegangen war. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erden, wie bei Abraham am Anfang. Und was macht Gott damit deutlich? Ich nehme von meinem Plan kein Jota zurück. Er wird vollständig umgesetzt werden, auch durch dich. Und darum ist es kein Zufall, dass ca. 20 Jahre später, als Jakob dann wieder zurückkehrt ins verheißene Land, der Herr ihn ausgerechnet wieder an diesen Ort bringen wird und ihn an diesem Ort noch einmal daran erinnern wird, um ihm zu sagen, erinnere dich, ich habe es dir versprochen und jetzt bist du wieder da, weil ich es gesagt habe. Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten überall, wo du hinziehst. Und auch zu diesem Vers 15 gibt es wieder eine neutestamentliche Bestätigung durch ein Wort von Jesus. Am Ende von Matthäus 28, 20 sagt er, siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Matthäus 28, 20, siehe, ich bin mit dir. Siehe, ich bin bei euch alle Tage, sagt der Jesus, bis an der Weltende. Und deshalb, liebe Leute, nehmt das mit. Der christliche Glaube lebt nicht in erbaulichen Gedanken über die Vergangenheit. Damals in Bethel, das waren noch Zeiten. Er lebt nicht in erbaulichen Gedanken über die Vergangenheit. Der christliche Glaube klammert sich nicht an die Tradition. Was haben wir da nicht alles erlebt? Und was für eine große Geschichte steht dahinter? Das ist alles wichtig, aber der christliche Glaube lebt nicht in der Vergangenheit, sondern unser Gott, der Vater Jesu Christi, der dreieinige Gott, ist der Herr der Gegenwart. Er sucht den Kontakt heute. Er geht mit heute. Und darum hat Friedrich von Bodelschwingh sein Rettungsprojekt in Bielefeld eben wiederum Bethel genannt. Weil er wusste, das steht noch, weil er Jesus kannte, weil er im Glauben gewiss war. Die Leiter steht noch, auch in Westfalen. Sie steht noch. Und Gott hat nicht nur 10 Kilometer nördlich von Jerusalem eingegriffen, sondern er tut dies auch 10 Autominuten südlich von der Bielefelder City. Dort in Bethel. Und das war der Grund, das war das Motiv. Warum von Bodelschwingh auch für das Leben der schwächsten und der kränksten Menschen gekämpft hat. Für die Arbeits- und Obdachlosen, die er meine Brüder von der Landstraße nannte. Für die Epileptiker, die von vielen als geisteskrank einfach abgeschoben wurden. Und die keine adäquate medizinische Hilfe bekamen. Für die verwaisten Kinder, die kaum einer haben wollte. Für die geistig Behinderten. Und heute hätte Bodelschwingh, wenn er in Bethel noch etwas zu sagen hätte, aber er hat leider im heutigen Bethel nichts mehr zu sagen. Heute hätte Bodelschwingh mit Sicherheit sich auch eingesetzt für die von Abtreibung bedrohten Embryos, die von der Politik immer mehr der Vernichtung preisgegeben werden. Und als schließlich die Nazis viele der Behinderten als lebensunwertes Leben und als Volksschädlinge qualifizierten und klassifizierten und als sie ihr teuflisches Euthanasieprogramm anlaufen ließen, da hat sich Bodelschwinghs Sohn, Friedrich von Bodelschwingh der Jüngere, der inzwischen 1910 sein Nachfolger geworden war, da hat der sich dazwischen geworfen. Und Friedrich von Bodelschwingh der Jüngere hat sich geweigert, die Bethler Schützlinge dem staatlichen Hygieneterror auszuliefern und ihren genetischen Experimenten. Und das Motiv der Bodelschwinghs war nicht humanistische Mildtätigkeit, sondern ihr Motiv war die heilige Gegenwart Gottes. Das hat sie angetrieben, weil sie um Gottes Gegenwart wussten, weil Bethel immer einen offenen Himmel hat und weil man sich in Bethel vor Gottes Angesicht nicht verstecken kann. Und dieser Gott, der Gott von Bethel, garantiert die Würde jedes einzelnen seiner Menschenkinder, die er nach seinem Bild geschaffen hat und die deshalb sein Antlitz tragen, auch wenn dieses Antlitz noch so verzerrt und ungewöhnlich sein mag oder noch so verborgen im Leib der Mutter. Und in dem Moment, wo ein Staatswesen systematisch daran arbeitet, Gott und die Bibel hinauszudrängen aus seinen Entscheidungen, wo ein Staatswesen, wo eine Gesellschaft systematisch sich anschickt, das biblische Menschenbild nicht nur zu ignorieren, sondern zu zerstören. Bis hinein in die Kindersendung mit der Maus, wo und zwischen den 4- bis 9-Jährigen der Genderismus eingetrichtert wird, so geschehen zum Beispiel am 27. März in der ARD, bezahlt von unser aller Fernsehgebühren. In dem Moment, wo ein Staatswesen systematisch das christliche Menschenbild zerstört, in dem Moment kann die Menschenwürde der Einzelnen nicht mehr gesichert werden. Wenn der Embryo nicht mehr als Gottesgeschöpf akzeptiert wird, dann bestimmen politische Mehrheiten, dann bestimmt also die nackte menschliche Macht über das Lebensrecht dieser Geschöpfe. Am kommenden Mittwoch wird der Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages eine öffentliche Anhörung zur Abschaffung des Paragraphen 219a durchführen. Der enthält noch das Werbungsverbot für Abtreibung. Und eine Abschaffung dieses Paragraphen wäre ein weiterer Schritt hin zur Normalisierung der Abtreibung, mehr fast als ein Recht. Lichtblick, dass dort bei dieser Anhörung jetzt am Mittwoch auch der Geschäftsführer von Caleb sprechen darf, einer christlichen Initiative zum Schutz des ungeborenen Lebens. Und wir wollen für diese Sitzung am Mittwochmittag zwischen 13 und 15 Uhr beten. Wie das geistige Klima in dieser Frage geprägt wird, können Sie aber der offiziellen Homepage des Deutschen Bundestages entnehmen. Ich habe das gestern nochmal überprüft und es ist immer noch so dort angekündigt, wie ich Ihnen das jetzt sage. Bei der amtlichen Ankündigung ist neben den offiziellen Dokumenten ein Bild eingefügt. Und damit Sie mir das glauben, habe ich den Scan mitgebracht. Kann ich Ihnen hinterher gerne nochmal geben. Und dieses Bild dort, wie gesagt, auf der offiziellen Homepage des Deutschen Bundestages, zeigt eine junge Frau mit Maske, an der rechten Hand ein kleines Kind und in der linken Hand ein Plakat mit der Parole "Abortion is healthcare". Abortion is healthcare. Abtreibung ist Gesundheitspflege. Ob ein Kind leben darf, in der rechten das Kind, in der linken das Plakat, sagt diese Mutter, damit bestimme ich. Und wenn ich mich für eine Abtreibung entscheide, ist das eine normale medizinische Maßnahme. Abortion is healthcare. Diese Veröffentlichung unseres höchsten Parlaments zeigt wie in einem Brennglas den blasphemischen Geist, der sich in weiten Teilen der Macht ausgebreitet hat. Dort, wo man Gottes Schöpfungsordnung nicht nur missachtet, sondern offen bekämpft. Und dazu dürfen wir als Kinder dieses Schöpfers niemals schweigen. Umso dringender aber müssen wir wissen, dass Gottes Wort uns garantiert, die Leiter steht noch. Bethel ist überall. Gott hat sich nicht zurückgezogen. Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten überall, wo du hinziehst und dich wieder in dieses Land bringen, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe alles, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf erwachte, sprach er wahrlich, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie furchtgebietend ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes. Und dies ist die Pforte des Himmels. Das ist der dritte und für heute letzte Hinweis, den wir mit Jakob über unsere Existenz zwischen Himmel und Erde lernen. Erstens, Gott sucht Kontakt. Zweitens, Gott geht mit. Und drittens, Gott ist zu fürchten. Gott ist zu fürchten. Als nun Jakob von seinem Schlaf erwachte, sprach er wahrlich, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht und er fürchtete sich. Verstehen Sie, als Jakob aus diesem Traum erwacht, ist ihm sofort klar, dieser Traum war kein Hirngespinst. Er bekommt es mit einer Wirklichkeit zu tun, mit der er nie gerechnet hätte. Und er kann dieser Wirklichkeit auch nicht ausweichen. Mitten auf der Landstraße merkt Jakob, hier ist Gottes Haus, Beit El. Hier ist die Pforte des Himmels. Hier muss ich mit ihm rechnen, ob ich will oder nicht. Bis zu jener Nacht hatte Jakob einiges von seinen Eltern über Gott mit Sicherheit gehört. Sie hatten für ihn gebetet. Sie hatten wahrscheinlich früher auch mit ihm gebetet. Und wir haben bei Jakob ja diese religiöse Offenheit schon festgestellt. Darum war ja auch dieser geheimnisvolle Segen ihm wichtiger als oberflächliches Vergnügen. Aber jetzt begreift er ansatzweise in diesen Versen 16 und 17 wahrscheinlich zum ersten Mal in seinem Leben, dass Gott heilig ist. Und dass ich unausweichlich mit meinem Leben vor ihm stehe, dass ich es ihm schulde. Und er merkt, diese Tragweite habe ich in meiner Naivität bisher nicht richtig erkannt. Wahrlich, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht, sagt er in Vers 16. Ich habe es nicht gemerkt. Ich habe nicht wirklich damit gerechnet in meiner Naivität. Und da packt ihn die Angst in Vers 17. Menge übersetzt, da fürchtete er sich und rief aus, wie schaurig ist diese Stätte. Von wegen wohlige Gottesbegegnung, nichts davon. Und Jakob ist kein Einzelfall. Die Bibel berichtet von ganz vielen Situationen, wo Menschen wirklich Gott begegnen und anfangen zu begreifen, wer er ist. 2. Mose 3, Vers 6, wo Gott Mose anspricht und sagt, ich bin der Gott deines Vaters Abrahams, Isaaks und Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Er sagt nicht, ach, was ist das für eine herrliche geistliche Erfahrung. Richter 6, Vers 23, Gideon. Als nun Gideon sah, Vers 22, Richter 6, Vers 22, das ist der Engel des Herrn, was sprach er? Wehe, mein Herr, ich habe ja den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Aber der Herr sprach zu ihm, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Aber er fürchtete sich. Oder denken wir an die Eltern von Simson in Richter 13. Oder denken wir an Jesaja, als er Gott in diesem Tempel begegnet und sagt, wehe mir, ich vergehe. Ich bin in Gefahr. Oder denken wir an Petrus, Lukas 5, wo Petrus Jesus begegnet und zum ersten Mal in vollem Bewusstsein die Macht Jesu erkennt aufgrund eines Wunders. Da wendet Petrus sich ab und sagt, Herr, geh weg, ich bin ein sündiger Mensch. Verstehen Sie, das ist die normale Reaktion des Sünders, wenn er beginnt zu ahnen, dass Gott heilig ist. Und so geht es hier dem Jakob. Gott ist zu fürchten. Die Entdeckung von Bethel ist nicht erbaulich, sondern erschreckend. Nicht erbaulich, sondern erschreckend. Und warum ist das so einschüchternd? Weil wir als Sünder nicht zu Gott passen. Weil wir uns zu Recht vor den Konsequenzen fürchten, wenn unser mittelmäßiges, gottloses Normalleben auf die Realität der Heiligkeit Gottes prallt, dem wir Rechenschaft schulden und vor dem wir nicht bestehen können, ohne den, der die neue Leiter gebaut hat, Jesus. Jakob begreift das wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch nicht in seiner letzten Konsequenz, werden wir gleich sehen, aber er bekommt eine erste Ahnung. Man könnte sagen, in diesen Momenten erwacht Jakob in doppelter Weise von seinem körperlichen Schlaf und von seinem geistlichen Schlaf. Ich habe es nicht geahnt. Und plötzlich wird der Draufgänger ziemlich kleinlaut. Das merken Sie richtig in diesen Versen. Harry Rowold war ein ziemlich exzentrischer Schriftsteller, ein Schauspieler mit einer großen Klappe, wie sich das gehört, gestorben 2015. In einem Interview wurde er einmal gefragt, was wäre für Sie das größte Unglück? Und wissen Sie, was er geantwortet hat? Das war so überraschend wie ehrlich. Was wäre für mich das größte Unglück? Wenn es Gott gäbe. Wenn es Gott gäbe. Ja, und das war konsequent gedacht. Denn wenn Gott wirklich existiert, dann wird er einmal Rechenschaft fordern von mir und von meinem Leben. Und dann, da war Rowold ehrlich, dann war mein bisheriges Leben eine tragische Fehlinvestition. Dann hätte ich den entscheidenden Faktor ausgeklammert. Und was wird dann? Das größte Unglück, wenn es Gott gäbe. Ja, wenn es Gott wirklich gibt, dann ist er zu fürchten, solange ich so lebe, als gäbe es ihn nicht. Dann ist er zu fürchten. Oder solange ich mir nicht sicher bin, wie er zu mir steht. Dann ist er zu fürchten. So wie es dem Dorfschreiner Eutimio ging, von dem der Italiener Ignazio Silione in seinem Buch Der Same unter dem Schnee erzählt. Sein Dorf hatte beschlossen, auf dem Hügel, der alles überragt, ein Holzkreuz zu errichten, zur Erinnerung an Jesus. Und Eutimio hatte den Auftrag erhalten, dieses Kreuz herzustellen und sich gleich an die Arbeit gemacht. Das Kreuz wurde dann zeitig fertig. Aber die Einweihungsfeier verzögerte sich, weil der Bischof, der dabei sein sollte, für einige Wochen verhindert war. Und so stand nun dieses Kreuz in der Werkstatt von Eutimio. frisch lackiert und poliert. Aber Eutimio war kein frommer Mann, der hatte sich sowieso schon gewundert, warum die ihm diesen Auftrag gegeben hatten. In seiner Werkstatt ging es nicht fromm zu, da wurde geflucht und gelästert, mit den Freunden dreckige Witze ausgetauscht. In dieser Werkstatt wurde manche übers Ohr gehauen und musste mehr zahlen, als recht war. Und die Frau des Schreiners litt ebenfalls unter seiner Rücksichtslosigkeit. Aber dann geschieht etwas Unerwartetes, seitdem das angefertigte Holzkreuz in der Ecke der Werkstatt steht, fühlt sich der Meister wie gehemmt, wie beobachtet, ja, so als würde sein Gewissen langsam aufwachen. Morgens, wenn er die Werkstatt betritt, ist er nicht mehr so wie früher. Ein Blick zum Kreuz. Wenn die Kumpanen mit ihren Lästerreden anfangen, passiert es manchmal, dass Meister Eutimios Blick scheu zur Werkstattecke hinübergleitet, als wolle er sich entschuldigen, ja. Abends, wenn er die Werkstatt zumacht, ist es ihm, als müsste er gute Nacht sagen. Bedel ist überall. Seine Frau bemerkt die Veränderung, weiß aber nicht, woran es liegt und denkt zunächst, ihr Mann sei krank geworden. Aber der Mann hat einfach begonnen zu erahnen, was Jakob beginnt zu erahnen in diesem Moment. Und obwohl Gott doch schon so freundlich zu Jakob gesprochen hat, obwohl er ihm schon gesagt hat, ich werde dich behüten, ich werde dich zurückbringen, spürt Jakob den Ernst der Situation. Viele unserer Zeitgenossen würden sich wünschen, dass wir nicht zwischen Himmel und Erde leben, sondern dass wir den ersten Teil einfach streichen können. Dass wir nur auf dieser Erde leben, dass das alles wäre und wir hier nur unter uns sein könnten. Jakob weiß jetzt immerhin, dass er diese Wirklichkeit nicht leugnen kann. Himmel und Erde. Gott sucht Kontakt. Zweitens, Gott geht mit. Drittens, Gott ist zu fürchten. Was macht man jetzt damit? Wie reagiert man darauf? Jetzt angemessen. Schauen wir noch ganz kurz, wie dieser Tag für Jakob weitergeht. Ab Vers 18 und dann kommen wir zum Schluss. Und Jakob stand am Morgen früh auf und nahm den Stein, den er unter sein Haupt gelegt hatte und richtete ihn auf zu einem Gedenkstein und goss Öl auf seine Spitze. Und er gab diesem Namen den Ort Bethel, zuvor aber hieß die Stadt Luz. Und Jakob legte ein Gelübde ab und sprach, wenn Gott mit mir sein und mich behüten wird auf dem Weg, den ich gehe und wenn er mir Brot zu essen geben wird und Kleider anzuziehen und wenn er mich wieder mit Frieden heim zu meinem Vater bringt, so soll der Herr mein Gott sein. So soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgerichtet habe, soll ein Haus Gottes werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir gewisslich den Zehnten geben. Jakob errichtet einen Gedenkstein. Er will das, was passiert ist, irgendwie festhalten, dokumentieren. Das ganz praktisch, so wird aus dem Kopfschutz der Nacht jetzt ein Denkmal. Jakob will seine Ehrfurcht ausdrücken, seine Dankbarkeit. Dann nimmt er dazu das Öl aus der Reiseapotheke. Warum er dieses Öl auf diesen Stein träufelt, weiß er wahrscheinlich selber nicht so ganz genau. Aber er denkt, das kann nichts schaden. Das sieht doch kein... Doch, er rechnet ja jetzt mit der Anwesenheit Gottes. Er will es für ihn tun. Das ist alles theologisch noch nicht ausgereift. Wie sollte es das auch? Und auf den ersten Blick ist man dann trotzdem fast enttäuscht über diesen Vorbehalt in Vers 20. Und Jakob legte ein Gelübde ab und sprach, wenn Gott mit mir sein wird und mich behüten wird auf dem Weg, den ich gehe. Und wenn er mich in Frieden heimbringt, so soll der Herr mein Gott sein. Das ist enttäuschend erstmal. Aber in der Sache ist das einfach ehrlich. Ehrlich von Jakob. Und auch ehrlich, was den Bericht angeht, der sich ja dann auf Jakobs Zeugnis berufen musste, weil er ja der einzige Zeuge war in dieser Situation. Ehrlich. Jakob ist einfach noch nicht so weit, dass er sich konsequent bekehren könnte. So weit ist er noch nicht. Aber der Text geht ja auch, Gott sei es Gedank, noch weiter. Nicht heute, aber in den nächsten Wochen. Jakob ist noch nicht so weit. Aber er fängt an, real mit der Person Gottes zu rechnen. Und vielleicht ist dieser Moment bei Jakob vergleichbar mit Martin Luthers erstem Erschrecken. Als er da gerade Student in ein schreckliches Gewitter gerät, wie die Überlieferung sagt. Und als Luther dann in seiner Todesangst der heiligen Anna gelobt, wenn ich hier heil wieder rauskomme, werde ich Mönch. Wenn ich hier heil wieder rauskomme, dann werde ich werde ich ins Kloster gehen, werde ich Mönch werden. Bei Jakob ist schon mehr da als bei Luther zu dem Zeitpunkt. Jakob wendet sich an Gott selbst. Jakob hat Ehrfurcht vor Gott selbst. Jakob beruft sich, wenn auch noch unter Vorbehalt, auf Gottes Versprechen. Sein erster Schritt. Und schauen Sie, kein anderer als der Herr Jesus hat selbst gesagt, in Johannes 7, Vers 17, wenn jemand bereit ist, Gottes Willen zu tun, so wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist. So wird er erkennen, dass es wahr ist. Und dieses Aufwachen in Bethel hier, das ist, wie gesagt, noch nicht der endgültige Durchbruch. Aber es ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Und das ist auffällig. Jakob, der ja sonst so forsch ist, der wird hier in dem Moment, wo er die Heiligkeit Gottes entdeckt, plötzlich vorsichtig. Er kommt mir vor wie jemand, der im Schwimmbad mutig auf den 10 Meter Sprungturm hinaufklettert, aber dann noch nicht abspringt. Noch nicht abspringt. Aber das eine sieht er sehr klar. Er sagt, wenn sich das bestätigt, was ich in meinem Aufgewühltsein so langsam zu begreifen beginne, dann, sagt er hier, dann soll der Herr mein Gott sein. Dann kann es nur diesen Schritt geben, dass dieser allmächtige Gott, dieser Jahwe, dieser Herr mein Gott wird. Dann kann es nur diese Konsequenz geben, dass ich mein ganzes Leben vorbehaltlos ausliefere. Dann soll er mein Gott sein. Dann will ich ihn anbeten. Dann will ich ihn fortan ehren mit meinem Leben. Dann will ich ihm für immer gehören. Und diese Formulierung, dann soll er der Herr und mein Gott sein. Wissen Sie, an wen das im Neuen Testament erinnert? An den Jünger Thomas. An diesen Thomas, dem Jakob gar nicht so unähnlich war. Ja, auch dieser Thomas, auch ein sperriger Typ, der immer einen Einwand noch hatte, den man nicht zum Gegner haben wollte. Und dieser Thomas, der hat sich auch nicht so schnell nach Ostern bekehrt wie die anderen Jünger. Thomas brauchte mindestens 8 Tage länger als die Kollegen. Aber als es dann soweit war, da hat Thomas genau das gesagt zu Jesus. Als Jesus ihn überführt hatte davon, dass er wirklich der Auferstandene ist. Da hat gesagt, Thomas, überzeuge dich. Da hat Thomas genau das gesagt. Mein Herr und mein Gott. Dann soll der Herr mein Gott sein. Jesus, du bist mein Herr und du bist mein Gott. Wo stehst du zurzeit? Gott hat seinerseits alles klar gemacht, woran du bei ihm bist. Er sucht Kontakt, er geht mit, er ist zu fürchten. Und was ist jetzt deine Antwort? Allmächtiger Gott und Vater, wir danken dir dafür, dass du heilig und lebendig bist und dass du dich wirklich zeigst. Dass du den Weg frei gemacht hast zu einer echten persönlichen Beziehung zwischen dir und uns. Und wir danken dir dafür, dass du eine lebendige Leiter zwischen Himmel und Erde gestellt hast, unseren Herrn Jesus Christus. Jesus, danke, dass du am Kreuz für uns starbst. Danke, dass du die Pforte zum Himmel aufgetan hast. Und danke, dass wir von dir eingeladen werden, bei dir Frieden und Geborgenheit zu finden. Herr, wir wollen uns vor dir beugen. Wir wollen dich anbeten und zu dir das bekennend sagen, was Thomas sagte. Mein Herr und mein Gott. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.